Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von, ja danke, Schwule Welle, das Magazin. Ich bin der Hartmut und neben mir sitzen meine lieben Kollegen, der Dieter.
Hallo, Halli, Hallöchen.
Und der Alex.
Ja, hallo zusammen.
Heute ist wieder ein volles Programm angesagt und wir haben viele Gäste. Nachher erfülle ich mir einen persönlichen Wunsch, denn wir haben Marius Fries bei uns. Er ist einer der beiden Frontmänner der neunköpfigen Band Asozial im Weltall. Ich erlebte die Band neulich live auf dem CSD in Saarbrücken und war hellauf begeistert.
Dann gibt es heute wieder eine neue Ausgabe unserer Reihe, die Auswanderer. Die Ex-Freiburger Josef und Werner brachen im Juni alle Brücken ab und wanderten aus nach Zypern. Dort möchten sie eine Gay-Sauna eröffnen. Wir schalten nachher live zu ihnen nach Zypern und hören mal nach, wie es ihnen denn so ergeht, so fernab der alten Heimat.
Und gleich als erstes sprechen wir mit der Politikerin Nebahat Güçlü. Sie ist Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Vorsitzende der türkischen Gemeinde für Hamburg und Umgebung e.V. Und die türkische Gemeinde nahm am vergangenen Wochenende an der Hamburg Pride teil. Erstmalig in der Geschichte des Hamburger CSDs. Wir wollen mal nachhören, wie es denn so lief.
Außerdem gibt es wie jede Woche die Nachrichten aus der schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise. Doch zuvor erklärt uns erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Am letzten Juli-Wochenende bereits nahm die türkische Gemeinde in Stuttgart am dortigen Christopher Street Day teil. Am vergangenen Wochenende geschah Ähnliches nun in Hamburg. Unter dem Motto Normales, mehr Menschen achtet, nahmen rund 165.000 Menschen an der 36. Hamburg Pride Parade teil. Mit dabei war auch eine Gruppe der türkischen Gemeinde Hamburg und Umgebung e.V. Und das zum ersten Mal in der Geschichte der Hamburg Pride. Das Angebot und der Wunsch kam von der türkischen Gemeinde selbst. Wesentlich dafür gekämpft hat die Vorsitzende Nebahat Güçlü. Die Politikerin gehörte ehemals dem Bündnis 90 Die Grünen Hamburg an und ist seit März 2015 fraktionsloses Mitglied der 21. Hamburgischen Bürgerschaft. Wir fanden es überaus ermutigend und unterstützenswert, dass die türkische Gemeinde an der Hamburg Pride teilnahm und deshalb wollten wir nach der Pride nun einmal nachhaken, welche Eindrücke die Vorsitzende der türkischen Gemeinde mitgenommen hat und welche Reaktion sie erlebte. Deshalb ist sie nun bei uns am Telefon. Herzlich willkommen live bei der Schwulenwelle in Freiburg, Nebahat Güçlü.
Ja, schönen guten Abend und liebe Grüße aus Hamburg.
Dankeschön, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie nahmen ja, ich sagte es bereits, auch selbst bei der Pride in Hamburg teil. Wie viele Mitglieder Ihrer Gemeinde waren eigentlich offiziell dabei und wo konnte man überall Ihnen begegnen?
Also das war ja, wie Sie vorhin schon sagten, das erste Mal, dass die türkische Gemeinde Hamburg ganz offiziell die Hamburg Pride und auch die CSD-Parade unterstützt hat. Wir waren jetzt nicht so viele, wir waren eine Gruppe von 15 Personen aus unterschiedlichen Mitgliedsvereinen. Aber ich sage das immer wieder, es kommt gar nicht auf die Quantität an, sondern es kommt auf die Haltung an. Und ich selbst war sehr stolz, dass wir dieses Jahr das endlich sozusagen durchsetzen konnten in unserer Community, dass wir ganz offiziell daran teilgenommen haben, dass wir uns dazu auch mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt haben und da auch nochmal ausdrücklich unsere Solidarität und unsere Unterstützung zum Ausdruck bringen konnten. Als Hintergrund muss man wissen, das ist jetzt keine neue spontane Geschichte gewesen, sondern das war ein längerer Prozess, der schon 2013 bei uns eingesetzt hat. Ich bin ja erst seit Dezember 2012 zur Vorsitzenden gewählt worden, bin sozusagen jetzt in zweiter Legislatur Vorsitzende im Ehrenamt. Und schon damals habe ich das versucht mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind damals gescheitert. Aber, und das ist, glaube ich, das, was man nicht unterschätzen darf, der Prozess ist in Gang gekommen. Es wurde darüber diskutiert, nicht immer offiziell, dass es ein Tagesordnungspunkt war, aber es war immer wieder Thema und man hat sich damit auseinandergesetzt. Es gab richtig die Pole, die radikalen Pole, Befürworter, Gegnerinnen und Gegner. Mhm. Und dann gab es immer welche, die eher keine Position dazu hatten. Und dieses Jahr haben wir auch sehr lange darüber diskutiert, auch sehr kontrovers diskutiert. Ich finde, das kann man auch sagen. Mhm. Aber ich war doch am Ende sehr froh, dass es eine sehr klare Entscheidung gab. Sie war nicht einstimmig. Aber bei einem 12er-Vorstand bin ich sehr froh, wenn schon 8 das aktiv mit ihrer Ja-Stimme unterstützen. Mhm. Und nur eine Nein-Stimme gab es und 2 Enthaltungen. Ich finde, das ist auch ein klares Bild.
Stimmt, ja. Und warum war es Ihnen so wichtig, diesen Schritt zu gehen, das Ganze auf sich zu nehmen? Das war doch ein Kampf.
Ja, sicherlich. Mhm. Und ich glaube auch, dass es wie mit vielen anderen Themen auch, ich bin in Hamburg seit 30 Jahren in den unterschiedlichsten feministischen Frauenbereichen engagiert. Ich habe auch lange in dem Bereich selber gearbeitet. Und wie bei vielen anderen Themen auch, glaube ich, braucht es Menschen. Und ich war da nicht die Einzige, das möchte ich dazu sagen, auch wenn ich immer so mit meinem Namen genannt werde. Mhm. Aber Menschen werden in ihrer Sozialisation unterschiedlich sensibilisiert. Und ich habe sehr früh schon Begegnung und gute Kontakte gehabt zu Menschen, die andere Lebensentwürfe leben, also zu Schwulen. Ich habe sehr früh gejobbt in Boutiquen und habe Schwule kennengelernt. Ich habe lange auch im feministischen Kontext viel mit lesbisch lebenden Frauen zu tun gehabt. Ich habe Transsexuelle kennengelernt. Ich habe früher in der Türkei viele Frauenprojekte mit unterstützt, also autonome Frauenprojekte. Habe da eigentlich meine erste schwul-lesbische Demo mitgemacht in Istanbul schon vor 18 Jahren. Mhm. Also wurden wir nicht zerschlagen und mit Tränengas auseinandergetrieben. Aber für mich war das immer ein wichtiges Thema und das hat einfach viel damit zu tun gehabt, dass ich Menschen in meinem persönlichen Umfeld hatte und auch noch habe, die eben lesbisch sind, die schwul sind. Und das ist für mich eine Normalität gewesen. Und als ich zum Beispiel in die türkische Gemeinde kam, also ich habe mich ja erst 2008 da angefangen zu engagieren, war das für mich irgendwie immer ziemlich schwierig, dass das nie Thema war, obwohl wir auch Frauenvereine haben, die unter unserem Dach, das ist ja ein Dachverband mit über 27 Mitgliedsvereinen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und es ist natürlich auch eine Generationsfrage, das muss man ganz deutlich sagen. Also wir haben die türkische Gemeinde Hamburg gibt es seit 30 Jahren. Sie hat sich gegründet nach dem Mord von Skinhead an Ramazan Avcı. Mhm. Aber sie hat sich immer nur einem bestimmten Spektrum an Themen zu Diskriminierung angenommen, weil es natürlich auch was mit eigener persönlicher Betroffenheit zu tun hatte. Aber es hat sich, wie das gesellschaftlich ist, es hat sich eine riesen Bandbreite von Themen aufgetan. Und mit dem zunehmenden Generationswechsel, dass also Menschen der zweiten, dritten Einwanderergeneration sich da zunehmend engagiert haben, auch in unserem Jugendverband, sind natürlich auch andere Prozesse in Gang. Es werden andere Positionen und Haltungen entwickelt. Und das ist eine Entwicklung, die Mut macht und die für manche Themen auch von unheimlichem Vorteil ist.
Die Woche vorhin dran war ja auch die türkische Gemeinde in Stuttgart bereits auf dem dortigen CSD gewesen. Mhm. Hatten Sie da Kontakt? Haben Sie sich da ausgetauscht? Oder war es auch Zufall, dass die das in diesem Jahr auch gemacht haben?
Also wir haben natürlich mit unserem Dachverband, das ist die türkische Gemeinde Deutschland, sind wir immer in enger Kommunikation. Unseren Dachverband in Baden-Württemberg kennen wir auch gut, aber es hat zu dem Thema, ganz ehrlich gesagt, keinen Austausch gegeben. Mhm. Wir haben das auch irgendwie nachher aus der Presse und über soziale Medien erfahren. Aber wir haben die Themen auch schon im Rahmen von Bundesdelegiertenkonferenzen auf Bundesebene immer wieder gehabt und haben auch als türkische Gemeinde Deutschland darüber diskutiert. Und das ist ja sozusagen schon der erste Schritt, wenn man ein Thema nicht mehr tabuisiert, sondern ein Thema öffentlich Raum einnimmt. Und da sind schon Dinge in Gang gekommen, Impulse gesetzt worden, wo ich glaube, dass dann einzelne Landesverbände, die völlig autonom sind in ihren Entscheidungen, das dann entsprechend eben vortragen oder nicht. Und unser Landesverband in Baden-Württemberg ist ja schon einen großen Schritt weiter. Die machen ja seit über einem Jahr ein Querprojekt. das ich hervorragend finde und das auch gut angenommen wird. Sie beraten junge Menschen beim Coming Out, aber sie arbeiten eben auch mit den Angehörigen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil oft das soziale Umfeld das Milieu ist, das die größten Probleme dabei verursacht. Und das ist für uns, also kann ich sagen, hat Vorbildcharakter.
Wie wurden Sie denn auf der Pride aufgenommen? Gab es da interessante Gespräche, gab es Diskussionen vor Ort?
Ja, also als wir uns mit unserer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt haben und wir erreichen eine große Öffentlichkeit in Hamburg, gab es unheimlich viel Reaktion und zwar unterschiedlicher Art. Zum einen gab es natürlich auch aus unserer Gemeinde, aus den einzelnen Mitgliedsvereinen. Nun muss man dazu sagen, es ist Ferienzeit in Hamburg, wie in vielen anderen Bundesländern auch. Deswegen sind auch viele im Ausland, überwiegend auch in der Türkei. Es gab einzelne Stimmen, die sehr, finde ich, negativ waren, die also gesagt haben, habt ihr nichts Besseres zu tun? Wir haben so viele andere Themen, die uns auf den Nägeln brennen. Und ihr als Vorstand macht jetzt eben Schwulen- und Lesbenpolitik. Das war so der Vorwurf. Es gab welche, die waren noch viel schlimmer in ihren Formulierungen. Aber es gab auch Stimmen aus unserer Community, die organisiert bei uns sind, aber auch von außerhalb sozusagen Türkeistämmige, die gesagt haben, sie finden das unheimlich mutig und sie finden das gut und können uns nur ermuntern, da sozusagen auch weiterzugehen. Und dann gab es sozusagen die Gesamtreaktion von außen und das fand ich echt rührend. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen von Menschen, denen ich nie begegnet bin, die das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben und auch unserem Vorstand zu schreiben, aus Dortmund, aus Duisburg, aus Stuttgart, München, Berlin, die das mutig fanden, die das als wichtige Pioniersarbeit bewertet haben. Ich habe jedem Einzelnen geantwortet und das macht, wie gesagt, Mut und auch Hoffnung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich persönlich bin davon sowieso schon seit vielen Jahren überzeugt, aber das war schön, das zu spüren. Und dann kam auch die Kontaktsuche der Veranstalter hier, also von der CSD, vom Verein. Stefan Mielchen hat mich dann gleich kontaktiert über E-Mail, weil er das auch klasse fand. Er hat es auch entsprechend kommentiert hier in den Medien. Und dann haben wir Kontakt gehabt und haben uns auch miteinander unterhalten und werden auch diesen Kontakt ganz sicher fortsetzen und vielleicht auch gemeinsam Projekte entwickeln hier in Hamburg. Und dann kam die Idee, ob ich auch noch bei der Abschlusskundgebung Grußworte sprechen möchte, was ich sehr gerne auch gemacht habe. Und das war eine durchweg positive Erfahrung. Also das kann ich für alle, die von uns aus teilgenommen haben, sagen. Es war irgendwie klasse. Wir sind die ganze Zeit ja bis zum Ende, von Anfang bis zum Ende dabei gewesen. Und die Menschen haben uns zugejubelt, haben uns beklatscht und haben ihre Freude zum Ausdruck gebracht, haben den Daumen hochgehalten und das wurde sehr wertgeschätzt. Also das war in allem fühlbar, wahrnehmbar, mit allen Sinnen und das macht richtig Hoffnung.
Haben Sie auch das Gefühl, dass es jetzt, nachdem Sie es gemacht haben, jetzt, dass Sie auf der Pride waren, dass eine eigene Gemeinde jetzt praktisch, die vielleicht auch kritisch waren, dass da auch ein Umdenken sein könnte, dass da Leute hinterher gesagt haben, es ist toll, dass Sie es gemacht habt, obwohl Sie vorher vielleicht skeptisch waren?
Ja, es hat ein paar Stimmen gegeben, die das genauso im Nachhinein eingeschätzt haben, die also auch die Presseresonanz gesehen haben. Und es gibt, das möchte ich auch sagen, also es gibt jetzt nicht nur die Bösen und die Guten. Es gibt viele, die haben sich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil sie in irgendeiner Form irgendwie nie die Berührung damit hatten. Es gab nie irgendwie, hat sich das Thema für sie sozusagen in den Raum gestellt. Und sie haben auch entsprechend keine Einstellung oder Haltung dazu. Und dann gibt es natürlich auch Einzelne, die das so strikt ablehnen, dass man denkt, na, da stimmt doch irgendwie was nicht. Und es gibt natürlich auch bei uns in der Gemeinschaft und in unserem Mitgliedsverein vereinzelt Lesben und Schwule. Ich persönlich kenne die, weil mir gegenüber verstecken sie sich nicht, mir gegenüber outen sie sich auch. Die haben daraus für sich eine Idee entwickelt, dass sie eine kleine Initiativgruppe gründen könnten. Das haben sie bei uns auch, zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler, die sich bei uns engagieren und so. Und das zeigt eigentlich, dass genau das Ziel, was wir auch unter anderem damit verfolgt haben, dass das Thema nicht tabuisiert wird, dass Menschen sich aus der Deckung trauen, aus ihrer Nische trauen, dass wir das damit erreicht haben und das ist gut.
Nachdem es jetzt so erfolgreich dieses Jahr war, denken Sie, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder sein könnte, dass Sie wieder teilnehmen mit einer Gruppe?
Also ich kann natürlich nicht dafür garantieren, wir haben nächstes Jahr Vorstandswahlen, das heißt der ganze Vorstand wird neu gewählt und wir werden dann auch sicherlich dieses Thema auch nochmal bei der großen Mitgliederversammlung, wo über 120 Delegierte sind, diskutieren. Die Gruppe, mit der ich jetzt teilgenommen habe am CSD und auch an einzelnen anderen Aktivitäten, die waren so begeistert. Wir haben tolle Ideen entwickelt. Wir haben gesagt, nächstes Jahr werden wir einen eigenen Wagen haben, werden dies machen können, das machen. Wir werden mit Musik da sein und so. Wir haben tolle Ideen und so weiter entwickelt. Ob wir die realisieren werden können, wird davon abhängen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Mhm. Aber wir werden alles dran setzen, wer auch immer sozusagen in Entscheidungsposition bei uns sitzen wird, dass man doch in diese Richtung dabei ist. Und ich bin da ehrlich gesagt auch sehr optimistisch.
Ja, das finde ich auch. Das ist eine sehr schöne Aktion auf jeden Fall gewesen. Wir haben uns auch sehr gefreut, als wir es gelesen haben. Vielen Dank, Frau Gütscher, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben einen engen Terminplan heute. Und trotzdem sehr haben gerne. Sie uns mit uns gesprochen. Einen schönen Abend Ihnen nach Hamburg und wir hoffen, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder klappen könnte mit einer Teilnahme beim CSD.
Ich gehe davon aus. Ich bedanke mich und schöne Grüße nochmal nach Freiburg.
Dankeschön. Das war Nebahat Güçlü, die Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Hamburg und Umgebung e.V., die am vergangenen Wochenende ein großes Zeichen in Richtung Akzeptanz und Toleranz gegeben hat. Wir hoffen, dass dieses Zeichen auch anderswo positive Wellen schlagen wird.
Hallo, mein Name ist Lukas Timm. Ich bin Beamter, Autor und Spanner. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Regenbogenfahren unerwünscht. Innenministerium bekräftigt Verbot. Diskriminierungsverbot hat Geburtstag. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz wird 10 Jahre alt. Homosexualität wird legal. Belize schafft homofeindlichen Paragraphen ab. Und Olympia unter den Farben des Regenbogen. LGBT-Menschen in Rio. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Berlin. Das Bundesinnenministerium bekräftigte mit Hinweis auf den Flaggenerlass das Verbot, Regenbogenfahnen an Gebäuden von Bundesbehörden und Ministerien zu hissen. In der Vergangenheit hatten mehrere Ministerien, wie das Familienministerium und das Justizministerium, Regenbogenfahnen anlässlich des Christopher Street Days in Berlin gehisst. Wenn auch das Bundeskanzleramt in diesem Jahr nicht, wie noch vor 2 Jahren einschritt, betonte Bundesinnenminister Thomas de Maizière jedoch, dass der Beflaggungserlass Regenbogenfahnen nicht vorsehe und diese damit verboten sind. Ausgerechnet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes musste seine Regenbogenfahne noch vor dem CSD in Berlin wieder einholen. Die in einem Seitenflügel des Bildungs- und Forschungsministeriums residierende Antidiskriminierungsstelle beklagte in den sozialen Netzwerken, Zitat, Rückgrat haben wir, aber nicht den Schlüssel zum Fahnenmast. Auch in anderen Ländern kommt es immer wieder zum Streit über das Hissen von Regenbogenfahnen an Dienstgebäuden. So bezeichnete unlängst der slowakische Ministerpräsident Robert Fico das Hissen der Regenbogenfahne an der slowakischen Botschaft in Budapest als inakzeptablen Exzess. Rechtspopulisten forderten gar die Absetzung des Botschafters. Erfreuliches dagegen aus Großbritannien. Da hat der neue Außenminister Boris Johnson ein Verbot seines Vorgängers Philip Hammond gekippt, das das Hissen von Regenbogenfahnen an britischen Botschaftsgebäuden untersagt hatte. Berlin. Am Dienstag stellte die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, einen Bericht zur Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vor. Für das vor 10 Jahren in Kraft getretene Gesetz wird in dem Evaluationsbericht des Büros für Recht und Wissenschaft an mehreren Stellen Reformbedarf gesehen. Unter anderem soll die Frist zur Geltendmachung einer Diskriminierung von 2 auf 6 Monate verlängert werden und Verbänden ein Klagerecht zugesprochen werden, da Diskriminierungsopfer oft dafür zurückschrecken, als alleinige Kläger vor Gericht aufzutreten. Der Vize-Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Union im Bundestag, Michael Fuchs, lehnte die Forderung nach einem Klagerecht für Verbände vehement ab. In einem Interview im ARD-Morgenmagazin erklärte er, Zitat, Ich bin dagegen, dass wir eine Art Sittenpolizei in Deutschland aufbauen. Das heißt also, irgendwelche Anwaltskanzleien machen ein Geschäftsmodell heraus und fangen an, einen Verband zu gründen und klagen dann auf Teufel komm raus. Das wollen wir nicht. Wenn jemand Recht sucht, dann kriegt er das in Deutschland. Dann kann er klagen, dann geht er zum Anwalt und lässt sich von ihm vertreten. Zitat Ende. Außer Acht lässt er dabei, dass sich Diskriminierungsopfer oft in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und der Betreuung oder Beratung durch einen Interessenverband es bedürfen, um einer Klage gewachsen zu sein. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder eben der sexuellen Identität. Belmopan. Das Verfassungsgericht von Belize hat einen Strafrechtsparagrafen für ungültig erklärt, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt. Der seit 1888 gültige, aus der britischen Kolonialzeit stammende Paragraf sieht für, Zitat, Handlungen gegen die Ordnung der Natur, Haftstrafen von bis zu 10 Jahren vor. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts muss der Gesetzgeber das Strafrecht nun entsprechend abändern. Erfreulich ist, dass vor Belize kürzlich auch Nauru und die Seychellen Gesetze aus der Kolonialzeit abgeschafft haben, die homosexuelle Handlungen unter Strafe stellen. Nach Zählung der LGBT-Organisation ILGA sehen weltweit noch 72 Staaten eine Bestrafung von Homosexualität in ihren Gesetzen vor. Aktivisten aus der Karibikregion erhoffen sich von der Entscheidung in Belize eine Signalwirkung für andere karibische Staaten, von denen noch 10 Staaten homosexuelle Handlungen sanktionieren. Rio de Janeiro. Zu einem romantischen Augenblick der besonderen Art kam es am Rande des Rugby-Turniers bei den Olympischen Spielen. Als die letzte Partie des Tages zu Ende gegangen war, erhielt die brasilianische Nationalspielerin Isadora Cirulo noch auf dem Rasen einen Heiratsantrag von ihrer langjährigen Freundin Marjorie Enya. Nach dem Jahr, zu dem sich die Frauen weinend in die Arme fielen, gab es begeisterten Applaus vom Publikum. Enya wird mit den Worten zitiert: "Ich wusste, dass die Leute im Rugby toll sind und so etwas mögen würden." Einen weiteren Freudenmoment für die LGBT-Gemeinde gab es am Montag, als mit Tom Daley der erste offen schwule Athlet bei den diesjährigen Olympischen Spielen zu einer Medaille kam. Zusammen mit seinem Sprungpartner Daniel Goodfellow erreichte er beim Synchronturmspringen den 3. Platz. Nach Zählung des Internetportals Outsports.com nehmen in Rio 42 offen lesbische, schwule oder bisexuelle Athletinnen und Athleten an den Wettkämpfen teil. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Mein Name ist Rosa von Braunheim. Ich bin Filmemacher, Dichter und Maler und sexuell sehr aktiv. Und Sie hören gerade die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Willkommen zur 2. Ausgabe unserer neuen Reihe. Die Auswanderer. Ich bin immer ganz sinnlich bei dieser Musik. Aber bereits vor einigen Wochen sprachen wir mit Josef und Werner, 2 Ex-Freiburgern, die den großen Schritt gewagt haben und nach Zypern ausgewandert sind. Dort, so haben sie vor, eröffnen sie demnächst eine Gay-Sauna.
Und wir von der Schwulen Welle haben uns vorgenommen, die beiden ein wenig zu begleiten, also hier vom Studio aus, und in unregelmäßigen Abständen nachzufragen, wie es ihnen denn ergeht. Und das wollen wir heute mal wieder tun und rufen nun Werner und Josef in Zypern. Hallo!
Hallo, Kalispera!
Ich wollte gerade fragen, wie müssten wir euch eigentlich standesgemäß bzw. landessprachengemäß begrüßen? Was war das jetzt gerade?
Ja, Kalispera. Heißt so viel wie guten Abend. Und das wünsche ich euch auch hier aus der Zukunft, denn wir sind ja schon eine Stunde weiter wie ihr. Wir haben schon dunkel und genießen den Abend.
Ja, wie geht's euch denn jetzt so?
Klasse, also seit der letzten Sendung hat sich hier sehr viel getan. Wir haben inzwischen eigene Wohnungen. Wir wohnen jetzt mitten in der Stadt unter Leuten, unter Zyprioten. Es ist einfach jetzt ein normales Leben geworden.
Okay, also ihr seid ja jetzt, ihr seid ja schon einige Wochen in Zypern. Also kann man sagen, dass ihr euch jetzt schon heimisch fühlt oder wäre das übertrieben?
Na, die Heimat bleibt immer Deutschland, sozusagen. Aber wir sind jetzt schon wirklich hier im Land integriert. Wir kennen die Leute und die Zyprioten machen es einem wirklich leicht, die Menschen hier kennenzulernen. Die sind so freundlich und entgegenkommen, egal aus welchem Land man kommt. Die heißen jeden willkommen.
Also und die Sprache ist auch kein Problem?
Nein, da ja hier die Engländer die Sprache den Zyprioten gelernt haben, kann man sich hier hervorragend mit Englisch
zurechthelfen.
Okay, ihr habt ja jetzt in Deutschland ja so ziemlich alle Zelte abgebrochen und auch einiges mitgenommen. Wie macht man das eigentlich? Wie ist jetzt der ganze Hausrat überhaupt nach Zypern gekommen? Einfach im Flugzeug einchecken geht ja nicht, oder?
Also wer das uns nachmachen möchte, dem empfehle ich einfach nur einen Koffer zu packen mit 2-3 Badehosen, die Zahnbürste und ein bisschen Geld mitnehmen und abreisen. Denn die Wohnungen sind hier in der Regel voll möbliert, das heißt, man braucht eigentlich gar nichts. War bei mir etwas anders gelagert, es gab sehr viel Persönliches, das ich irgendwie mitnehmen wollte. Und da habe ich mir einen Container gebucht, der über das Meer geschippert ist, hat uns beinahe überholt im Flugzeug, aber es hat dann alles geklappt. Das ging ja mit der Wohnungssuche dann und somit kam der Container mit dem LKW dann hier direkt an die Wohnung ran.
Und die Sachen sind halbwegs heil angekommen oder gab es auch Verluste?
Die sind alle seetauglich gewesen, also es war nichts schlecht, nichts kaputt. Es kam genauso an, wie es in Freiburg verladen wurde.
Okay, du hast es ja schon gesagt, inzwischen habt ihr eine eigene Wohnung, also nichts mehr mit Hotel. Also das ist dann nochmal ein Schritt weiter in sich heimisch fühlen, oder?
Mit Sicherheit. Es sind hier schöne Wohnungen, es gibt Wohnungen ohne Ende. Und es ist einfach sowieso, wenn der Container dann ankommt und das Persönliche wird dann plötzlich wieder ausgepackt und Schränke aufgebaut, es ist fast wieder heim.
Es hört sich also so an, wie wenn Wohnungssuche auf Zypern kein Problem war. Also das hat es ganz gut geklappt oder war es doch eher etwas schwieriger?
Nee, eigentlich schaut man sich 2-3 Wohnungen an und entscheidet sich ruckzuck. Am Nachmittag hat man einen Mietvertrag und 2 Stunden später den Schlüssel.
Ja, damit macht ihr jetzt vermutlich einige in Deutschland neidisch, oder? Da ist es normalerweise nicht ganz so einfach.
Gerade umgekehrt, ja. Ich glaube, da sucht man 2 Jahre, bis man was Zahlbares findet.
Das letzte Mal, als wir aus unserer Reihe mit euch gesprochen haben, da war das ja Sebastian und der hat sich mit euch über eure Beweggründe unterhalten, nach Zypern auszuwandern, über eure Pläne. Und der Plan ist ja, eine Gehsauna zu öffnen. Wie geht es denn da weiter? Es gab ja schon damals schon ein paar interessante Projekte. Hat das geklappt oder wie sind da jetzt wie ist der Stand der Dinge?
Ja, also geklappt hat bisher noch gar nichts. Es klappt jeden Tag wieder neu. Wir sind ja auch ehrlich und sagen auch ganz klar, wir wollen hier die schwule Szene, sprich eine Gay-Zone, aufmachen. Und da zieht sich manch ein Vermieter ganz schnell zurück und sagen, dann vermiete ich dann doch lieber nicht.
Weil es eine Gay-Zone werden soll, oder?
Ja, weil es schwule Thema ist. Also wir sind hier schon noch die Aliens aus dem Weltall irgendwie. Das wird einfach auf die Seite geschoben. Es gibt aber auch Objekte, wo da weiß der Vermieter ganz klar, was reinkommt und akzeptiert es auch und hilft uns. Muss man nicht schauen, passt da eine Gay-Sauna rein, ja oder nein?
Und apropos Gay-Sauna, ihr seid jetzt ja schon ein paar Wochen dort. Habt ihr auch inzwischen Kontakte einerseits zu Einheimischen und andererseits auch speziell zu Schwulen knüpfen können, also eure potenziellen Zielgruppe quasi?
Ja, also bei mir sitzt gerade die ganze Terrasse voll mit schönen, netten Männern. Teilweise aus Rumänien, das ist der Josef natürlich, aber auch Zyprioten sitzen hier und feiern mit uns.
Dann grüßen wir doch mal die Gruppe.
Moment mal, da muss ich gerade mal rausgehen. Die Gruppe soll mal Hallo rufen oder Kalispera.
Hallo, Kalispera. Ja, Grüße zurück. Und also offensichtlich habt ihr da jetzt schon Kontakte knüpfen können. Ist das auch hilfreich jetzt für eure Pläne, für eure Projekte? Habt ihr da auch schon Ideen, Erkenntnisse, wie man da vorgehen muss mit einem Projekt wie einer Gehsauna?
Ich habe auf jeden Fall einen Agenten eingeschaltet, der mir sucht. Dem habe ich auch die Wahrheit gesagt über unser Empfinden und was wir machen wollen, wie das funktioniert. Völlig offen und er hilft uns zu suchen. Er kann das dann auch in Griechisch erklären den Vermietern und geht da auch ganz in die Offensive rein. Eine wahnsinnige Hilfe, die ich von diesem Mann bekomme.
Der Haupttagesablauf wird ja jetzt sein, eben an diesem Projekt zu arbeiten und auch einzurichten. Habt ihr da auch noch Zeit irgendwie für Strand oder Partys oder so? Oder ist das jetzt komplett vorbei, nachdem quasi die Urlaubsphase vorbei ist und jetzt das harte Leben wieder begonnen hat?
Nee, deswegen bin ich nicht nach Zypern gegangen. Die Zyprioten haben hier auch wetterbedingt immer Siesta.
Das heißt, hier erledigt man die amtlichen Gänge früh am Morgen. Danach erreicht man niemanden mehr. Das heißt, ich habe viel, viel Freizeit und kann auch mal an die Beach gehen und genießen. Und die Strände hier sind wirklich wunderschön.
Und das macht ihr dann ausgiebig, oder?
Ja, selbstverständlich. Das Meer hat im Moment mehr wie 25 Grad.
Okay, und also ihr habt, ja, ich will nicht sagen viel Freizeit, aber es ist halt einfach der Tagesablauf ein bisschen anders gelaufen. Könnt ihr das auch ausnutzen, um euch in der Szene umzugucken? Oder gibt's das überhaupt jetzt in der Stadt, wo ihr seid, gar nicht so? Also werdet ihr da eher dann die Pioniere?
Nein, Pioniere sind wir nicht ganz. Also in Form von Sauna sind wir schon kleine Pioniere. Da gibt's eine Sauna, die ist 60 Kilometer weg. Aber explizit hier in Larnaca gibt es seit 11 Jahren einen Club. Der macht hier jedes Wochenende Party, macht auch Beachpartys und richtet zum Teil auch Breitpartys aus seit 3 Jahren.
Okay, dann wollen wir mal einen Ausblick wagen. Wie sehen denn jetzt die Planungen aus? Wann können wir euch in eurer Sauna besuchen kommen?
Das hatte ich letztes Mal schon dem Sebastian gesagt, hier in Zypern gibt es keine Zeitpläne. Mein Zeitplan läuft jetzt im Moment, ich bin an 2, 3 Objekten dran, diese zu mieten. Da hing natürlich auch die Entscheidung vom Vermieter noch dran, sollten wir hier was bekommen, rechne ich mal in 2 Monate, Oktober, sind wir startklar.
Okay, dann werden wir demnächst nachfragen. Wir sind also ganz gespannt, wie es weitergeht und freuen uns schon drauf, irgendwann mal eben eure Gay-Sauna zu sehen.
Ich hoffe recht bald.
Ja, okay, wir werden also bald wieder mit euch sprechen und mal schauen, was es bis dahin Neues gibt. Danke, dass ihr uns heute wieder so zur Verfügung standet.
Ja, ich danke auch für das Gespräch und den Anruf. Es freut mich immer wieder, die Heimat zu hören.
Okay. Danke auch von mir und viele Grüße nach Zypern. Und ja, das waren Werner und Josef im Hintergrund und einige andere Freunde von Ihnen. Unsere beiden Auswanderer waren das und wir werden in Kürze wieder mehr von Ihnen hören. Das soll es für heute gewesen sein mit unserer Serie Die Auswanderer.
Hallo! Hier sind Maike
und Sabine
von Antenne Lila. Wir senden euch Grüße aus Mannheim und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Nun freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast. Als ich neulich auf dem CSD Salor Lux in Saarbrücken war, trat auf der Bühne auf der Mainzer Straße dort eine Gruppe auf, die mich sehr beeindruckte. Sie heißt Asozial im Weltall und besteht aus einer Frau und 8 Männern, zumeist mit Krawatte und Anzug. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben sie, man könne sie auch als die musikgewordene Bildzeitung bezeichnen, polarisierend und nie ganz ernst zu nehmen. Asozial im Weltall mischen Funk, Soul, Pop und Rap. Und dazu gibt es witziges, freches Musikkabarett und die Bühne bebt. Ich freue mich nun, einen der Neuen am Telefon begrüßen zu dürfen. Er ist einer der beiden Sänger, nämlich Marius Fries. Im Saarland ist er den aufmerksamen Kulturbegeisterten kein Unbekannter, denn schon vor gut 4 Jahren präsentierte er, damals war er 14 Jahre jung, sein erstes Bühnenprogramm mit dem illustren Titel Chaot 14 sucht normales Leben. Ein Jahr später gründete er mit anderen zusammen die Band Asozial im Weltall. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle live in Freiburg, Marius Fries.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Marius, dein vollständiger Name lautet ja Marius Ebrahimi Fries. Deine Mutter ist die Chanson- und Popschlagersängerin Susan Ebrahimi. Ist dir mit einer so bekannten Mutter damit der Drang, auf die Bühne zu performen, schon in die Wiege gelegt worden?
Das kann schon gut sein, dass das damit was zu tun hat. Also sie hat mir mal erzählt, dass sie mit 7 Monaten schwanger mit mir auf der Bühne stand und ein Konzert gegeben hat. Also es könnte natürlich schon sein, dass da das Adrenalin schon irgendwie, dass ich das da gespürt habe.
Die kann mich auch schon fast mit den 18 Jahren als klassischen Entertainer bezeichnen. Du bist Pianist, Sänger, Komponist, Texter und Moderator in Personalunion. Wie hat denn das alles begonnen bei dir?
Also mit 6 habe ich Klavierunterricht bekommen. Und ich sollte immer Noten lernen. Ich war bei so einer klassischen Lehrerin und ich wollte die Noten lernen. Ich habe immer die Lieder auswendig gelernt, damit sie gedacht hat, ich würde die Noten lesen. Und dann bin ich dann irgendwann gewechselt zu einem anderen Klavierlehrer und der hat mir das Improvisieren beigebracht, weil ich davor schon irgendwie Ansätze hatte, halt eigene Melodien zu machen. Und dann kam das Texten halt auch gleich mit. Und ich war immer ein Riesenfan von Stefan Raab, dass der alles konnte. Und ich weiß auch nicht. irgendwie hat sich das halt so ergeben, ja.
Und du wurdest dann auch früh gefördert. Du warst Schüler einer Klavier- und Improvisationsklasse in Saarbrücken, habe ich herausgefunden. Und bereits dein erstes Konzert bestand aus selbst getexteten und selbst komponierten Liedern. Eine Zeitung schrieb damals, du verstündest dich, Zitat, auf die Kunst der Unterhaltung, besitzt die Intelligenz, die es braucht, um komisch zu sein. Und du brichst das extravertierte sich in Szene setzen durch eine gehörige Portion Selbstironie. Showmaster-Qualitäten, die man sich von Erwachsenenprofis meist vergebens wünscht. Marius Fries besitzt sie mit gerade mal 14 Jahren. Wie lange hast du denn damals an deinem ersten Programm gearbeitet und in welchem Rahmen wurde es aufgeführt?
Ich habe, glaube ich, 3 Monate lang ungefähr Songs geschrieben und mir halt überlegt, wie man das alles gestalten könnte. Und habe dann Einladungen verschickt an Bekannte und auch von meiner Mutter, Leute, die ich gekannt habe irgendwie und denen ich das zeigen wollte. Und dann gab es einen Pressetext an dieser Zeitung, die haben das noch veröffentlicht. Also es kamen Fremde auch noch. Aber auch sehr familiär und mit Freunden und so.
Aber deine Mutter stand, glaube ich, auf der Bühne damals, oder? Also mit auf der Bühne.
Die hat, ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Auftritt war oder bei einem anderen, auf jeden Fall mal gab es 2 Auftritte, wo sie ein Lied gesungen hat, was ich auch für ihre CD geschrieben habe, genau.
Dass du für ihre CD geschrieben hast?
Genau, ja, ja.
Mit dabei war auch damals schon ein Freund von dir, nämlich Andreas Fischer, und der ist nun auch bei eurer Band Asozial im Wälder mit dabei. Habt ihr euch damals auf der Schule kennengelernt?
Nee, aber es wäre lustig, wenn es so gewesen wäre. Weil er ist ja Lehrer und
so.
Schüler. Und Andreas ist ja auch gut älter, also er ist jetzt ist 30 geworden und ich bin 18, also da ist schon ein Unterschied. Wir haben uns bei einem Musical-Projekt kennengelernt, wo wir beide mitgespielt haben. Und damals war ich noch ein Kind, ich war 19. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt, haben uns schon damals gut verstanden. Er war so der mich eigentlich wie ein normaler Mensch behandelt hat. Und alle anderen immer wie so ein Kind, oh, wie süß und so. Und er war halt völlig normal. Und das hat mir halt gut gefallen. Kinder sind ja auch nicht blöd. Und dann hat sich das so ergeben irgendwie.
Und wie kam es dann zu der Gründung eurer Band Asozial im Wälder? Warst du da die treibende Kraft?
Ich glaube schon, hätte ich ihn nämlich überzeugt von. Er hat lange gebraucht, weil er auch mitten im Studium war und so. Aber wir haben das KO-14 ja zusammen gemacht, wo er mich da an der Cajon und an der Gitarre ein bisschen begleitet hat. Sagt man das? Begleitet ja, ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie wäre das auch schön größer so, mit so einem Schlagzeuger und so dabei. Und wir würden beide da irgendwie was machen, weil er auch sehr lustig ist. Ich fand ihn immer lustig. Und dann haben wir das versucht zu verbinden, dieses Kabarett mit Band und so. Und das ist daraus geworden.
Und wie kam das zu dem Namen Asozial im Weltall?
Ich habe mir immer so ein Bandplakat vorgestellt, wo so ganz viele Bandnamen stehen. Und da sticht eins heraus. Und bin ich auf Asozial, irgendwie Asozial und dann im Weltall. Und dann hat sich das so ergeben. Weil auch RTL 2 so in war und dieses Scripted Reality-Kram und so. Und dann kam Asozial im Weltall.
Und für die, die euch bis heute nicht kannten, wie würdest du denn euch beschreiben, eure Band? Was macht ihr?
Wir sind eine 10-köpfige Funk-Rap-Band mit lustigen Texten, also total verrückt. Also eigentlich ist es Comedy in Musik verpackt, würde ich sagen.
Und wie kam es zu der Besetzung eurer Band? Habt ihr da klassisch gecastet oder kanntet ihr euch schon teilweise, die da mitmachen?
Der Bassist war damals auch bei dem Musical dabei, wo ich Andreas kennengelernt habe. Und war immer schon ein sehr guter Bassist und so. Und das fand ich schon immer cool. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat den Schlagzeuger gekannt. Und dann, so wie das ist, also dann hat man sich getroffen und hat alles gepasst. Und dann, ja, hat sich das entwickelt.
Mir gefiel ja echt die ungeheure Spielfreude der ganzen Band. Also jeden und jeder machte da ja im Hintergrund mit auf der Bühne. Und die Bühne bebte, egal ob es ein schweres Instrument war. Alle haben getanzt und so weiter. Ist da auch teilweise eine Choreografie dabei, die ihr vorher besprecht? Oder wie entwickelt sich sowas?
Also die Bläser haben eine einstündige Choreo, aber machen natürlich auch so mit. Also wenn es jetzt keine Choreo gibt, dann tanzen die natürlich trotzdem mit irgendwie. Und was Andreas und ich machen, gibt es ein paar Stellen, wo wir was einstudiert haben bei bestimmten Songs. Sowieso so Schritte oder so, aber an sich ist eigentlich relativ frei.
Bevor wir weiterreden, hören wir noch einen weiteren Song von euch, der heißt Bring das Leergut weg. Wie kam es denn zu diesem Song?
Der Spruch, bring das Leergut weg, das reicht noch für einen Kümmerling, ist auch von Andreas. Und der hat mir den Spruch irgendwie erzählt, dass er auf so einen Spruch kam und ich so, ey, das ist so lustig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dazu Musik gemacht und Text geschrieben und war ein Zufall. Er war wohl im Netto, hat er mir gemeint. Er war in einem Supermarkt und stand an der Kasse und dann ist ihm das eingefallen.
In einem Clip zu dem Song lobt euch ja davor und danach dann der Komiker und Musiker Kollege Karl Dall. Wie kam der Kontakt zustande?
Das war eigentlich ganz... meine Mutter hat eine Band gebraucht für Immer wieder Sonntags bei der ARD und hat gemeint, das könnt ihr doch machen. Und dann habe ich mich ans Keyboard gesetzt und habe so ein paar aus der Band da mitgestellt. Und da war da Karl Dall bei den Proben und dann habe ich mich zu dem gesetzt und gesagt, ich bin großer Fan und so und habe ihm erzählt von Asozial und habe ihm einen kurzen Ausschnitt gezeigt von Bring das Lehrgut weg. Und das fand er gut und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht eine kleine Ansage für uns aufnehmen will und das hat er gemacht und so ist das passiert.
Kann man alles noch bei YouTube anschauen, also ganz toll. Dann hören wir nun Bring das Lehrgut weg von Asozial im Weltall und wir reden gleich weiter.
Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfer, ich spiele den Easy bei Unter uns und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Das war die saarländische Band Asozial im Weltall mit ihrem Song Bring das Lehrgut weg. Und am Telefon haben wir noch immer einen der beiden Frontmänner der Band, nämlich Marius Fries. Marius, hallo. Ihr seid bislang eigentlich hauptsächlich im Saarland bekannt. Dort hattet ihr diesen Sommer aber ein sehr straffes Programm, habe ich gesehen. Und 2013 habt ihr schon Wahlkampf betrieben, habe ich gelesen. Zumindest gibt es einen Song von euch mit dem schönen Titel der AIWP-Wahlwerbesong. Was hat es denn mit der Aktion auf sich gehabt?
Damit, als es angefangen hat mit Asozial im Weltall, wollten wir unbedingt was rausbringen und war auch gar nicht klar was. Und damals war es noch Elektro und nur wir beide und so, also Andreas und ich. Mhm. Und damals gab es die Partei von Martin Sonneborn, die gibt es immer noch, sogar ziemlich erfolgreich. Und wir wollten da irgendwie so eine Gegenaktion starten. Und dann gab es die Asoziale Weltallpartei. Und unser Ding, der lokale Radiosender hier, hat das irgendwie so formuliert, dass viele Leute gedacht haben, wir würden wirklich eine Partei gründen und haben uns angeschrieben. Das war ganz lustig. Aber 2017 wird es die AEWP wieder geben und dann treten wir natürlich auch an und dann wird das nochmal alles aufgefrischt, die AEWP.
Ah, okay, ich bin mal gespannt. Und 2015 habt ihr ja auch beim Rock-Nachwuchsfestival den Goldenen Scheinwerfer 2015 verliehen bekommen und was das Besondere ist, ihr bekamt den Preis sowohl von der Jury als auch vom Publikum. Das ist ja ein ganz besonderes Kompliment, wie ich finde. Hat das bei euch viel verändert? Habt ihr daraufhin dann sehr viel mehr Auftritte bekommen?
Ein paar Auftritte, also auf jeden Fall. Ich meine, die Leute lesen den Namen und gucken, wer ist das? Also ich weiß jetzt nicht, welche Auftritte jetzt genau aus dem Gewinn da vom Scheinwerfer dann rauskam. Mhm. Aber ich denke, also, dass der Name sich auf jeden Fall schon ein bisschen bei vielen Leuten im Saarland, vor allem bei der Musikszene, da mittlerweile schon bekannt ist.
Wer schreibt eigentlich bei euch, wer beschreibt eigentlich bei euch die Musik und die Songs? Wer entscheidet auch, was für Themen da behandelt werden? Bist du das im Wesentlichen? Oder?
Ich auch, Andreas natürlich auch, aber es ist sowieso die gesamte Band. Also wir bringen die Idee mit rein und daraus macht jeder irgendwie was. Und am Ende harmoniert das irgendwie so gut. Es ist wirklich lustig, weil jeder ist an seinem Instrument so kreativ und jetzt nicht irgendwie Noten fixiert, dass sich da jeder mit einbringt und am Ende ist das Demo im Vergleich zu dem fertigen Song was völlig anderes. Und das ist schon krass. Mhm. Also, und auch viel besser.
Und wo dreht ihr überall auf?
Also, Clubauftritte gibt es natürlich in so kleinen Läden. Stadtfesten jetzt am 10. September in Brücken wieder, in der Bahnhofstraße, bei dem Musikfestival im Kaiserviertel. Am 2.9. haben wir wieder einen Bandcontest in Saarbrücken. Waren jetzt vor ein paar Wochen in Möckenmühl bei Baden-Württemberg bei einem Bandcontest. Haben den auch gewinnen können, auch Publikum und Jury, da haben wir uns auch gefreut.
Gratulation.
Dankeschön. Wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, wie das bei den Leuten ankommt.
Und ihr tratet ja, ich erwähne es ja anfangs, auch beim CSD in Saarbrücken auf. Wie kam denn der Kontakt zustande? Wurde einfach gebucht oder gab es da sonst einen Bezug?
Ich war in der Booking-Phase und hab geguckt, wo können wir spielen im Sommer. Und da habe ich von einer befreundeten Band gehört, CSD soll immer cool sein. Mhm. Und da habe ich dann mal angerufen und haben die uns genommen. Die haben gesagt, sie hören sich das Demo an, gucken sich die Videos an und haben uns genommen.
Und wie war es für euch, auf einem CSD aufzutreten? War das ein Auftritt wie jeder andere oder ist die Stimmung da irgendwie auch anders?
Die Stimmung war wirklich echt super. Also ich glaube, einer der besten Auftritte auf jeden Fall, auch von der Publikumsanzahl. Die Bühne war der absolute Wahnsinn. Wir hatten so einen Steg, das hatten wir noch nie. Das war wirklich für mich auf jeden Fall der beste Auftritt, was Publikum und Show anging. Mhm. Und also auf jeden Fall cool.
Ja,
gerne wieder.
Ja, die Stimmung war ja da wirklich gut, habe ich auch gemerkt. Also bei anderen Auftritten war es ja auch bei Künstlern so, dass sie immer ein bisschen kämpfen müssen, das Publikum das Interesse überhaupt zu kriegen auf der großen Straße, wo ja dann auch irgendwie Stände sind. Aber ihr habt bei euch da, haben die Leute wirklich zugehört und mitgemacht. Und ihr hattet ja auch sehr viele Texte, auch mit vielen Bezügen zum Thema CSD oder Toleranz. Wie sehr sind eigentlich eure Dialoge auf der Bühne spontan und improvisiert oder wie viel plant ihr da vorab?
Das meiste ist wirklich spontan. Mhm. Also natürlich stellenweise schon, wenn wir auf irgendwas hinleiten oder so, wo klar ist, was jetzt passiert, wo auch die Dialoge Teil von dem Song sind oder so. Aber also meistens total improvisiert. Mhm. Aber es gibt natürlich schon eine gewisse Routine. Also wenn wir jetzt schon viele Konzerte spielen oder so, dann wissen wir schon, auf was wir jetzt hinaus wollen und so. Und dann ist das meistens irgendwie so ein Blick von dem anderen, was der jetzt will, und dann ist es klar.
Mhm. Und das Publikum, wir haben es gerade gesagt, ging ja gut ab, aber wenn ich eure Filmclips so ein bisschen ansehe bei YouTube, scheint es ja immer so zu sein, habt ihr da schon richtige treue Fans, die euch da verfolgen oder begleiten eher zu den Konzerten?
Auf jeden Fall, also ich sehe viele Gesichter häufig und wieder, also auf jeden Fall so eine kleine Fanbase. Mhm. Ich meine, die kommen jetzt ja nicht immer zu allen Konzerten, aber vor kurzem bin ich, bei uns ist jetzt vom Fest in der Stadt, bin ich mit einem Sticker vorbeigelaufen und habe gefragt, ob sie Asozial im Weltall kennen, nur zum Spaß. Mhm. Und eine Frau hat gesagt, ja, kenne ich. Und ich, was, wirklich? Ja, kenne ich. Da dachte ich mir, ey, krass, das war ein richtig schönes Gefühl. Da habe ich gesagt, ey, guck mal da, die ganze Arbeit zahlt sich aus. Ich habe damals noch schwer gekämpft mit meiner Mutter über den Namen. Sie hat es überhaupt nicht verstanden, wie ich sowas Asozial im Weltall nennen kann. Und habe es dann doch durchgezogen. Und dann ist es schon schön.
Wie sind denn eure Pläne mit der Band? Wann und wo könnte man euch denn nächste Zeit erleben? Also du hast gesagt, im September, Anfang September habt ihr Auftritt auf jeden Fall in Saarbrücken?
Genau, 2.9. in Saarbrücken im Horst Band Battle. Da brauchen wir Leute, da brauchen wir Publikumsstimmzettel. Da brauchen wir auf jeden Fall viele Unterstützer. Und am 10.9. beim Musikfest im Kaiserviertel.
Mhm. Und wir sind ja mit unserem kleinen, bescheidenen Sender hier in Freiburg. Habt ihr denn konzerttechnisch auch vor, mal in Richtung Baden-Württemberg oder so aufzutreten? Habt ihr da irgendwie auch Pläne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wann? Also nächstes Jahr kann das natürlich gut sein. Am besten mal auf Facebook vorbeischauen oder auf der Webseite, da sind immer die Termine. Aber auf jeden Fall, also Baden-Württemberg ist auf jeden Fall auf der Liste.
Und ihr habt es auch vor, die Band ist richtig auch durchzuziehen, dass ihr es einfach in den nächsten Jahren da auch viele Auftritte haben werdet.
Auf jeden Fall. Super. Wir nehmen gerade Horst und Wurst auf, ist ein Song von uns, wo wir jetzt auch ein Video drehen, Ende September. Und das kommt dann im Oktober raus und Anfang nächsten Jahres die EP und dann, ja, mal gucken, was wird. Ich meine, du brauchst auf jeden Fall mal eine Veröffentlichung, um irgendwie ernst genommen zu werden, in Anführungszeichen, von Veranstaltern, die dich buchen sollen.
Genau, und wie lautet denn eigentlich eure Webseite, wenn man euch jetzt gleich suchen würde, oder die Facebook-Seite?
Auf Facebook einfach facebook.com/asozial im Weltall oder einfach asozial im Weltall eingeben. Und die Website ist www.asozial-im-weltall.de.
Und was sind so deine persönlichen eigentlich Träume? Möchtest du eigentlich weiterhin viel auf der Bühne stehen? Du hast ja vorhin Stefan Raab zum Beispiel erwähnt, so als Vorbild. Und wenn ja, gibt es neben der Band noch andere Projekte, in denen du mitmachst?
Also im September, am 16. September gibt es das neue Soloprogramm, Hashtag Minderjährig, wo ich ganz allein wieder am Klavier bin.
Aha, okay.
Und das wieder so ein bisschen kabarettmäßig aufziehe. Und da muss ich noch ein bisschen was machen. Ich hänge so ein bisschen hinterher. Das ist immer mein Problem, dass ich immer alles auf den letzten Drücker mache, aber
ach, das geht
ganz gut.
Das kenne ich gut.
Ja, das ist wirklich das Problem von wirklich vielen Leuten, dass die immer alles aufschieben bis zum geht nicht mehr. Und dann, aber dann geht es immer.
Da müssen wir eine Selbsthilfegruppe irgendwann mal machen, das kenne ich sehr, sehr gut.
Genau.
Und ansonsten langfristig so, also hast du vor, dann in dem Bereich, also die Show oder irgendwie weiter zu machen, auf der Bühne immer zu stehen und so, ist das so dein Ziel auch?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Schwester und meine Mutter haben jetzt ein Schlagerlabel gegründet und suchen Komponisten. Und da schreibe ich natürlich gerne was für. Und aber ich meine, da musst du so viel schreiben, um davon leben zu können, das ist natürlich schon krass. Aber mal abwarten. Ich meine, das Kabarett mache ich jetzt, das geht jetzt los, asozial im Welt, einmal gucken, was da wird. Ja, mal abwarten.
Ja, Marius, vielen Dank erstmal, dass du heute bei uns hier in der Sendung warst. Und wir wünschen dir auf jeden Fall und euch für die Zukunft alles Gute und meldet euch gerne bei uns, wenn ihr mal wieder Auftritte habt und vielleicht sogar bei uns in der Gegend mal sein solltet.
Gerne, vielen, vielen Dank.
Und allen unseren Hörerinnen und Hörern empfehle ich, mal auf die Webseite von Asozial im Weltall zu gehen und die Songs zu hören und auch die Clips bei YouTube. Das war Marius Fries von der Band Asozial im Weltall. Und zum Abschluss unseres Gesprächs hören wir noch einen Song von euch. Der heißt Tim Bensko. Wie kam es denn zu dem Song?
Wir sind einfach ein Riesenfan von Tim Bensko. Die ganze Band. Wir lieben Tim Bensko, weil der auch so schwierige Arrangements hat und so schwierige Kompositionen. Wir finden das wirklich toll. Und deswegen haben wir einen Song darüber geschrieben.
Und kennt Tim Bensko auch euren Song? Hat er da reagiert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn er ihn kennen würde, dann würde er uns vielleicht verklagen oder so. Deswegen
das glaube ich nicht. Den Gebauchpinsel doch eher.
Das Song ist naja, das ist natürlich ein sehr ironischer Text. Aber wir sind ja auch Riesenfans. Wir sind einfach Riesenfans von Tim Bensko.
Dann also nun, Asozial im Weltall mit dem Song Tim Bensko. Das war es schon wieder von uns für euch. Ich bedanke mich bei allen unseren Gästen heute. Das war die Vorsitzende der türkischen Gemeinde Hamburg und Umgebung e.V., die Politikerin Nebahat Güçlü.
Das waren Werner und Josef, unsere Auswanderer, die uns live aus Zypern zugeschaltet waren.
Und das war Marius Fries von der Band Asozial im Weltall, mit dem wir ebenfalls sprachen.
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen, den Alex und dem Dieter im Studio und last but not least natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern. Diese Sendung könnt ihr mit aller Musik noch eine Woche lang in der Mediathek bei www.rdl.de nachhören. Nun wünschen wir euch noch einen schönen Sommerabend, wenn auch nicht gar so warm ist, und sind dann nächste Woche wieder für euch da.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hui, das war aber heute eine etwas Pannensendung.
Ja, ich meine, kühl draußen, aber heißes Höschen war es trotzdem. Und wir hatten ein nettes Plauderstündchen mit einer Dame, die wir gar nicht anrufen wollten.
Genau, mir hat mich irgendwie eine falsche Nummer notiert.
Ja, das habt ihr jetzt da draußen gar nicht mitgekriegt, aber wir haben eine falsche Nummer angerufen und das dreimal. Ich meine, ein bisschen invasiv, aber sie war nett.
Die Dame grüßen wir auf jeden Fall auch, falls sie uns hören sollte.
Die grüßen wir, ja. Die hat auch quasi mitgewirkt an der Sendung, ohne mitzuwirken.
Genau. Und ja, Alex, da würde ich sagen, da spielen wir noch ein bisschen Musik zum Ausklang.
Ja, und dann haben wir noch einen Abschiedsgruß.
Vom Oliver. Ja.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.